Radio 1.
An diesem Samstag, übermorgen am 24. Februar, jährt sich der russische Angriff auf die gesamte Ukraine zum zweiten Mal. Der Krieg hinterlässt Verwüstung, nicht nur in ukrainischen Städten, sondern auch in Familien, in russisch-ukrainischen Familien.
Unsere Kollegin Daria Gomelskaya, die ist in der Ukraine geboren, hat aber Familie auf beiden Seiten und auch mittlerweile viel ukrainische Familie in Berlin. Hallo Daria.
Hallo ihr zwei.
Du hast deiner ukrainischen Familie damals geholfen, nach Berlin zu kommen. Wie hast du das gemacht?
Ja, also nach dem ersten Schock habe ich natürlich erstmal Kontakt zu meiner Familie in meiner Geburtsstadt Kharkiv aufgenommen, um erstmal sicherzugehen, dass alle überhaupt noch leben. Und dann nach einigen schlaflosen Nächten und einer ganzen Menge Tränen habe ich dann angefangen, einfach ganz vielen Menschen zu schreiben. Also gefühlt hatte ich so 100 Telegram-Kanäle im Hintergrund rattern, in denen ich halt Kontakt zu Fluchthelfern in der Ukraine und in Deutschland aufgenommen habe. Und nebenbei natürlich noch die ganze Zeit Kontakt zu meiner Familie in der Ukraine gehalten und versucht, Freunde aus meiner Kindheit ausfindig zu machen.
Und du bist auch fündig geworden?
Ja, ich habe tatsächlich meine Freundin Katja nach 18 Jahren Funkstille wiedergefunden und ihr geholfen, mit ihren beiden Kindern aus Kharkiv zu fliehen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, Kharkiv liegt ganz im Osten der Ukraine. Mhm. Also das heißt, sie mussten einmal quer durchs gesamte Kriegsgebiet unter Bombenhagel bis an die ukrainisch-polnische Grenze im Westen. Und dabei habe ich sie am Telefon begleitet.
Ich habe nur ihre Anweisungen gehört. In welchen Zug müssen wir steigen? Unter welcher Adresse finden wir einen Schlafplatz? Wo warten Menschen mit einem warmen Essen auf uns? An der polnischen Grenze hatten wir plötzlich für eine halbe Stunde kein Internet mehr. Aber wir haben es noch geschafft, mit Daria zu telefonieren. Und bevor der Empfang weg war, hat sie nur einen einzigen Satz gesagt. Katja, fahr an die nächstbeste polnische Stadt. Ich komme euch holen. Und während ich das alles erzähle, kommen mir wieder die Tränen. Als wir uns dann endlich wiedergesehen haben, haben wir uns lange umarmt und ich habe gesagt, Dasha, diese Flucht war nur dank dir möglich und du bist den gesamten Weg mit uns zusammengegangen.
Ja, also diese ganze Geschichte war natürlich total surreal. Also das Gefühl, nachts mit zwei schlafenden Kindern auf der Rückbank, die gerade quasi knapp dem Tod entkommen sind, über die polnische Autobahn zu brettern, dieses Gefühl werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Und heute lebt Katja mit ihren Kindern und ihrer Mutter in Berlin, so wie fast alle Frauen und Kinder aus meiner ukrainischen Familie. Katjas Mann musste aber, wie auch meine männlichen Verwandten, in Kharkiv bleiben.
Weißt du, wie es denen geht?
Ja, also alle sind noch am Leben, niemand musste an die Front, das ist schon mal das Wichtigste, aber Kharkiv wird immer noch ständig bombardiert und meine Angst ist natürlich groß, dass ihnen immer noch etwas zustoßen könnte oder sie auch immer noch an die Front eingezogen werden könnten. So wie zum Beispiel auch mein Cousin Arseni, der war erst 18, als der Krieg in Kharkiv angekommen ist. Und die Geschichte, die mich mit meinem Cousin verbindet, ist eigentlich auch ziemlich irre. Ich habe ihn nämlich das letzte Mal als Baby im Arm gehalten. Also genau wie mit Katja waren da 18 Jahre Funkstille. Und obwohl Arseni und ich uns im Erwachsenenalter eigentlich noch nie persönlich begegnet sind, ist er heute zu einem der wichtigsten Menschen in meinem Leben geworden. Also wir schreiben uns täglich und ich versuche ihm so gut es geht aus der Ferne meine Unterstützung zukommen zu lassen. So wie zum Beispiel bei seiner Leidenschaft chinesische Teezeremonien für Gruppen zu organisieren.
Bei einer Teezeremonie denkst du nicht über die Zukunft nach und nicht über die Vergangenheit. Du denkst nicht darüber nach, ob eine Bombe bei dir einschlagen könnte, dass irgendwo Explosionen zu hören sind und dass Menschen sterben. Du bist voll und ganz im Moment. Diese Zeremonien für andere zu veranstalten, inspiriert mich sehr. Ich sehe, wie den Leuten das gefällt, wie alle mal kurz vom Krieg verschnaufen können, sich einfach entspannen. Diese Energie hilft mir, meine eigenen Kraftreserven aufzuladen. Nach einer Teezeremonie bin ich maximal motiviert, zufrieden und voller Tatendrang. Das ist für mich die beste Therapie, die es geben kann.
Ja, also wann wir zwei uns tatsächlich wiedersehen, steht natürlich in den Sternen. Aber wir hoffen natürlich, dass der Tag, an dem dieser barbarische Krieg endlich ein Ende findet, bald kommt und wir uns dann nach 20 Jahren dann auch mal in den Arm nehmen können.
Unsere Kollegin Daria Gomelskaya ist bei uns im Studio und wir sprechen über die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, aber auch auf ihre Familien. Daria, wir haben gerade über deine ukrainische Familie gesprochen, also über den ukrainischen Teil. Es gibt auch eine Familie in Russland. Wie ist der Kontakt zu denen?
Ja, also vor 2 Jahren, als der großflächige Krieg losging am 24. Februar, habe ich natürlich auch direkt Kontakt zu meiner russischen Familie aufgenommen. Aber die Reaktionen, die ich da bekommen habe, waren, um ehrlich zu sein, ziemlich verstörend. Also nein, das sei gar kein Krieg. Die Russen befreien die Ukraine nur von ihrem faschistischen Regime. Also volles Programm Staatspropaganda.
Okay, wie hat denn da deine ukrainische Familie drauf reagiert? Hatten die untereinander irgendwie Kontakt? Oder?
Ja, das ist ja das Absurde. Also direkt am 24. Februar hat meine russische Tante mit ihrer Nichte, also meiner Cousine, in der Ukraine telefoniert. Und dieses Gespräch war wirklich der Gipfel der Absurdität. Also meine Cousine schreit ins Telefon, wir werden bombardiert, die russische Armee greift Kharkiv an und meine Tante lacht und sagt, nein, nein, das ist nur westliche Propaganda. Und im Hintergrund hört man aber Bombenhagel und Sirenengeheul und meine Cousine sagt, aber du kannst es doch hören, da ist es doch. Und als Antwort kriegt sie dann nur, ja, das ist eure eigene faschistische Regierung, ihr bombardiert euch selbst.
Unglaublich, wie erklärst du dir das? Also das ist ja schon krass, also wenn deine Tante dem Fernseher scheinbar mehr glaubt als der eigenen Nichte.
Ja, also das war für mich am Anfang auch wirklich unbegreifbar und ich bin total daran verzweifelt, aber heute sehe ich es ziemlich klar. Also wir alle und auch ich haben die Macht der russischen Propaganda einfach knallhart unterschätzt. Die Erzählung von den Faschisten in der Ukraine ist ja nicht erst am 24. Februar 2022 aufgetaucht. Das sind ja Bilder und Mythen, die seit dem Kriegsausbruch im Donbass vor 10 Jahren und eigentlich sogar schon seit dem Maidan 2013 über sämtliche Kanäle in Russland laufen. Und historisch untermauert wird diese Message dann auch noch mit der Aussage, wir haben den Faschismus im Zweiten Weltkrieg besiegt und jetzt tun wir das Gleiche in der Ukraine. Mhm. Und ich habe das all die Jahre mit angesehen, aber leider damals nicht verstanden, dass das nach dem Krieg im Donbass die schrittweise Vorbereitung einer Invasion gegen die gesamte Ukraine war.
Und wie begegnest du deiner russischen Familie heute?
Ja, also ich habe vor 2 Jahren schweren Herzens die Entscheidung getroffen, den Kontakt zu meiner russischen Familie erstmal abzubrechen. Die ersten Wochen und Monate nach dem 24. Februar habe ich es wirklich noch versucht und habe ihnen unabhängige Medienberichte auf Russisch geschickt und versucht, sie vor Putins Regierung zu warnen. Also ich hatte natürlich auch große Angst, dass meine russischen Cousins und Onkel an die Front eingezogen werden. Aber es gab da einfach kein Durchdringen. Sie konnten und wollten mich nicht hören. Und ich war nach dem 24. Februar über Monate in einem emotionalen Ausnahmezustand und hatte einfach irgendwann keine Kraft mehr zu diskutieren. Und ich habe meine Kräfte in dem Moment dafür gebraucht, meine ukrainische Familie aus dem Kriegsgebiet rauszubekommen.
Also die Hoffnung ist natürlich immer da. Aber meinst du, du wirst den Kontakt dann irgendwann wieder aufnehmen zu dem russischen Teil deiner Familie?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Aber so ganz tief im Herzen wünsche ich es mir natürlich sehr. Also es bleibt meine Familie und ich liebe sie. Und die russische Journalistin Jelena Kostyuchenka, die vom Krieg aus der Ukraine für die Novaya Gazeta berichtet hat und mittlerweile im Exil leben muss, wurde mal in einem Interview nach der Beziehung zu ihrer Mutter gefragt, die immer noch in Russland lebt und auch der Staatspropaganda glaubt. Und mich hat sehr berührt, was sie geantwortet hat. Sie meinte nämlich, ich werde den Kontakt nie abbrechen. Putin hat mir schon mein Land gestohlen, meine Mutter bekommt er nicht. Und dieses Gefühl teile ich irgendwie. Ich will meine Familie ja eigentlich auch nicht hergeben. Aber mir ist auch klar, dass ein echter Dialog erst wieder möglich sein wird, wenn die Ukraine diesen Krieg gewinnt und Putins Regime fällt. Und erst dann können wir versuchen, das wieder aufzubauen, was Bomben, Hass und Lügen zerstört haben. Häuser, Straßen und eben auch unsere zerrissenen Familien.
Das sagt unsere Kollegin Daria Gommelskaya. Sie ist in der Ukraine geboren, hat Familie auf beiden Seiten, also auf ukrainischer und russischer. Daria, vielen Dank für diesen persönlichen Einblick.
Gerne.